Folge mir nach, heißt unsere Predigtreihe. Nachfolge Jesu ist spannend. Es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, das Leben mit ihm zu teilen und zu gestalten und ihm ähnlicher zu werden. Nachfolge kann vieles beinhalten. Langweilig ist es nie. Petrus ist seit einer Weile mit Jesus unterwegs. Jesus hat ihn berufen, davon haben wir letzte Woche gehört. Und Petrus hat sich auf den Weg gemacht, voller Hoffnung, vielleicht auch mit manchem Fragezeichen und auch mit Vertrauen. Vieles hat er seither erlebt. Und er ist nicht allein mit Jesus unterwegs, sondern mit den anderen Jüngern, den Freunden und Schülern Jesu. Jesus hat gerade mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt gemacht. Seine Jünger waren dabei. Sie durften erleben, wie Jesus Brot und Fisch vermehrt hat, und sie durften austeilen. Was für ein Erlebnis! Die Jünger haben miterlebt, dass Jesus ein Wunder getan hat. Echt beeindruckend. Das gilt es doch zu feiern, oder? Hey Jesus, das war klasse, wunderbar, und wir waren dabei und wir haben sogar mitgemacht. Was für ein Wunder, Menschen sind satt geworden. Und was für ein Erfolg. Ich stelle mir die Freude der Jünger vor, ihr Staunen, ihr Erkennen, das kann Jesus. Die Jünger bekommen eine Ahnung von der Größe Gottes, sehen in dem Geschehen Jesus, den Sohn Gottes, den Mächtigen. Und auch die große Menschenmenge, die da versammelt ist, staunt und denkt ganz folgerichtig und völlig nachvollziehbar, diesen Jesus, den wollen wir als König haben. Und dann? Ich lese uns den heutigen Text. Er steht in Matthäus 14. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und ging auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ich versuche ein bisschen dem Text entlang zu gehen. Schauen wir es uns mal an. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten, und am Abend war er da allein. Keine Party, kein den Erfolg feiern, kein erschöpftes, aber glückliches Zusammensitzen nach getanem Wunder, nichts davon. Jesus schickt seine Jünger weg. Er drängt sie nahezu aufzubrechen und diesen Ort des Wunders zu verlassen. Nach diesem großartigen Geschehen schickt Jesus die Jünger in eine ganz andere Situation. Bei Nacht über den See fahren, das ist eine Alltagssituation für viele der Jünger. Manche waren Fischer, die waren es gewohnt, nachts auf dem See zu sein. Also schnöder, bekannter, vielleicht langweiliger, mühsamer Alltag. Kein Highlight mehr. Warum tut Jesus das? Zwei mögliche Beweggründe. Erstens, die Menschen, die das Wunder miterlebt haben, wollen ihn zum König machen. Jesus will vielleicht nicht, dass die Jünger in diese Begeisterung der Menschenmenge hineingezogen werden. Seine vertrauten Freunde sind vielleicht gerade etwas im Erfolgsrausch nach diesem Erlebnis und Jesus nimmt sie raus aus dieser Situation. Manche von euch erinnern sich vielleicht, dass wir das Markus-Evangelium gelesen haben und dort wurde immer wieder betont, dass Jesus Geheilten oder Menschen, die ihm begegnet sind, gesagt hat, erzähl nicht davon. Hat nicht funktioniert, aber das kam immer wieder vor. An anderer Stelle, als die Jünger mit Jesus tolle Erlebnisse hatten, da wird Jesus sogar noch deutlicher. Er sagt ihnen, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Darauf kommt's an. Der zweite Grund, warum Jesus das so macht, ist vielleicht, dass er selber Zeit und Ruhe braucht. Er braucht die Nähe des Vaters, die Rückbindung an ihn, um sich seines Auftrags zu vergewissern. Sein Weg ist nicht, König von Israel zu werden, jedenfalls nicht im menschlichen, politischen Sinne. Sein Auftrag ist viel größer, viel umfassender. Und Jesus braucht diese Zeiten mit seinem himmlischen Vater zur Orientierung, zur Vergewisserung. Die Beziehung zum Vater ist viel wichtiger als das geschehene Wunder. Auf diese Beziehung kommt es an. Und das gilt für uns doch auch. Gottes Beziehung steht an erster Stelle. Danach kommt alles Tun. Als Folge dieser Liebesbeziehung. Auch wir brauchen das, immer wieder diese Nähe zum himmlischen Vater, damit nicht etwas in Schieflage kommt. Darum geht's zutiefst. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Da stürmt es. Die Jünger sind allein auf dem See und kämpfen gegen das Kentern des Bootes. Gerade noch tolles Erlebnis und jetzt Existenznot, Lebensgefahr. Auch erfahrene Fischer kommen in Seenot und es ist vollkommen klar, dass sie versuchen, das Boot zu stabilisieren. Es gelingt vielleicht gerade so, nicht zu kentern. Und wahrscheinlich ist es unendlich mühsam für die Jünger, dieses Boot auf Kurs zu halten. Und Jesus ist weit weg. So nah beieinander liegen diese beiden Situationen. Das tolle Erlebnis und die Krise. Kennen wir das nicht auch? Gerade noch haben wir eine gute, bewegende Erfahrung mit Gott gemacht. Zum Beispiel auf einer Freizeit, einer Tagung, im Miteinander mit anderen Christen, in der Begegnung mit Jesus selbst. Unser Glaube ist gestärkt worden, wir sind von Gott begeistert. Und dann kommt der Alltag und die nächste schwierige Situation. Etwas funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es gibt Gegenwind, die Wellen schlagen hoch. In dieser Spannung leben wir. Beides gehört zum Leben. Die schönen, oft entspannten, vielleicht auch ruhigen Zeiten und die Krisen. Manchmal klein und alltäglich, das reicht ja oft schon. Oder auch groß und bedrohlich. Wo ist da Gott? Jesus scheint es den Jüngern zuzumuten, dass sie in dieser herausfordernden Situation klarkommen. Sie versuchen angestrengt, das Boot auf Kurs zu halten, und das müssen sie auch, um nicht zu kentern. Fragwürdig wird es da, wo das Rudern zum Selbstzweck wird. Ich streng mich an, als ginge es um mein Leben, und rudere um Achtung, um Anerkennung, um geliebt zu werden, um erfolgreich zu sein, um es allen recht zu machen. Der Wind wird heftiger, ich rudere noch mehr und noch schneller. Das macht das Leben ganz schön anstrengend und auch unfrei. Und es rechnet nicht mit Gottes Eingreifen und Handeln. Glaube wird dann ersetzt durch Routine oder durch Aktionismus. Es ist gut, Überlebensstrategien zu haben. Aber rechnen wir auch mit Gott, mit seinem Eingreifen? Gerade haben wir gesungen, mein Gott ist größer. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging über den See. Auch in den Evangelien von Markus und Lukas wird diese Geschichte berichtet. Dort heißt es, dass Jesus sah, dass die Jünger in Not waren. Und was tut er? Er kommt auf direktem Wege zu ihnen. Direkter geht nicht, übers Wasser. Jesus tut das nicht, um es bequemer zu haben, sondern er sieht die Not. Und er nutzt die Macht, die er hat, nicht für sich selber, sondern um bei seinen Freunden zu sein. Und die erkennen ihn nicht. Das ist Jesus. Hätte ihnen das nicht klar sein müssen, nachdem sie schon so viel mit Jesus erlebt haben? Hat das Wunder vom vergangenen Tag gar nichts bewirkt? Die Jünger sind so mit Rudern beschäftigt, dass sie Jesus nicht erkennen. Ja, sie halten ihn sogar für ein Gespenst. Auch das noch, als ob das nicht schon genug wäre. Sie rudern schon um ihr Leben und dann kommt noch so eine Bedrohung dazu. Sie kennen Geschichten von Geistern, die Fischer in die Tiefe ziehen, und diese alten Geschichten sind ihnen plötzlich viel näher als das, was sie am Tag zuvor mit eigenen Augen gesehen haben. Die Situation im Boot eskaliert geradezu. Sie schreien vor Furcht. Und sie sind in dem Moment nahezu blind für die Realität Gottes. Jesus kommt, die Jünger sind beschäftigt mit Rudern. Keine Störung erwünscht. Zutiefst menschlich, oder? Auch erlebte Wunder haben nur eine gewisse Halbwertszeit. Wir vergessen, wir brauchen immer wieder die Erinnerung an Gottes Güte und an sein Handeln. Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das kann ich mir immer wieder hinter die Ohren schreiben. Wie gut, wie tröstlich, dass Jesus sie anspricht. Ich bin's. Habt keine Angst, ich bin da. Die Geschichte könnte doch jetzt so weitergehen, dass Jesus sofort die Wellen besänftigt und ins Boot einsteigt. Das tut er aber nicht. Jedenfalls jetzt noch nicht. Jesus steigt nicht ein in dieses Boot, das von den Jüngern auf Spur gehalten wird. In dieses Geruder steigt Jesus nicht ein. Stattdessen geschieht etwas völlig Verrücktes. Schauen wir uns die Situation mal aus Petrus Sicht an. Wenn du es bist, Jesus, dann befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Petrus, der Anführer der Jünger, sagt das. Petrus, der mit dem impulsiven Charakter, der, als Jesus ihm die Füße waschen will, sagt, wasch mich ganz. Der einem Knecht ein Ohr abhaut, um Jesus zu verteidigen. Der manchmal schneller einen Satz raushaut, als er denken kann. Aber auch der mit seinem ganzen Herzen an Jesus hängt. Und hier kommen wir zu einem entscheidenden Satz in dieser Geschichte: Wenn du es bist, Jesus. Petrus weiß immerhin so viel von Jesus, dass ihm klar ist, Jesus wird mich nicht täuschen. Wenn das Jesus ist, dann zieht er mich nicht wie ein Gespenst in den Abgrund. Wenn das Jesus ist, dann lauert da draußen nicht der Tod, sondern da wartet das Leben auf mich. Ihr erinnert euch an die Berufung letzte Woche, weil du es sagst, Jesus. Das Kriterium in dieser Situation ist: Bist du es, Herr? Jetzt kommt's auf jedes Wort an. Petrus sagt nicht: Wenn du es bist, dann komme ich jetzt zu dir. Das wäre losgehen auf eigene Faust. Das wäre nahezu vermessen, herausfordernd Gott gegenüber. Er sagt: Wenn du es bist, dann befiehl du mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Weil du es sagst, Jesus. Darum hat Petrus die Netze ausgeworfen. Darum kann er jetzt loslaufen, weil es Jesus ist, der das sagt. Ich stelle mir den Petrus vor, da auf dem Bootsrand. Angst hat viele Gesichter. Es gibt die berechtigte Angst, die Angst, die uns schützt vor Gefahr. Es gibt Angst, die übermäßig wird und krank macht. Und es gibt Angst in Herausforderungen, wo ich mich entscheiden muss: Tue ich oder tue ich nicht? Es könnte ja schief gehen. Ich könnte scheitern. Ich könnte mich blamieren. Die Aufforderung, die Einladung Jesu, die ist ausschlaggebend. Komm, weil du es sagst, Jesus. Jesus sagt Petrus: Komm her. Steig aus dem Boot, steig aus dem Geruder um dein Leben. Ohne dieses Wort komm, wäre die Angst völlig berechtigt. Darf Jesus mich rufen? Darf er dich rufen? Darf er dich rufen, etwas zu tun, was über deine Gewohnheiten hinausgeht? Vielleicht über deine Vorstellung hinausgeht? Darf Jesus dich einladen zum Vertrauen auf ihn? Dieser Text begegnet uns ja immer wieder mal, angefangen von der Kinderkirche und so weiter. Und ich stelle immer wieder fest, ich bin kein Petrus. Ich bin nicht so ein Draufgänger. Ich bin zunächst mal auch nicht diejenige, die immer vorne weg ist. Ich bin ein eher ängstlicher Mensch. Und als mich mal jemand gefragt hat, an welcher Stelle in diesem Text mir der Petrus vertraut ist, habe ich gesagt: beim Absaufen. Aber es gibt auch in meinem wie in jedem Leben Situationen, in denen ich herausgefordert bin, ordentlich herausgefordert bin. Es gibt Situationen, wo ich mich entscheiden muss. Es gibt diese Momente, in denen Jesus mich zum Vertrauen auf ihn ruft, wo ich spüre, jetzt ist es dran, einen Schritt über den Bootsrand zu tun. Und ich ahne, das hat etwas mit Lebendigkeit zu tun. Wovon lasse ich mich leiten? Was gewinnt, die Angst oder wage ich einen Vertrauensschritt? In mir ist oft der Wunsch nach Sicherheit, die hätte ich so gerne. Aber gibt's die eigentlich? Oder geht's nicht viel mehr um ein Leben im Vertrauen? Und das buchstabiere ich immer wieder durch. Es ist ein Unterschied, ob ich vom Boot aus zuschaue oder den Schritt über die Reling wage. Glaube als Wissen in meinem Kopf verändert mein Leben nicht. Glaube als Wissen in meinem Kopf schenkt keine Lebendigkeit und keine Freude. Glaube als Wissen in meinem Kopf stärkt auch nicht für Krisen. Vertraue ich mich von Herzen Jesus an? Wo ruft Jesus dich? Wo bist du herausgefordert? Wo lockt Jesus dich, einen Vertrauensschritt zu gehen? Und wo sind wir auch als Gemeinde gefragt, aus dem Boot auszusteigen und uns vielleicht auch mal nasse Füße zu holen? Natürlich gibt es auch die unter uns, die nicht so ängstlich sind wie ich. Aber auch für die ist es eine gute Übung, in Anfragen und Herausforderungen zu fragen: Bist du es, Herr? Denn nicht jede verlockende Idee, nicht jedes Risiko sollen wir eingehen. Das wäre vermessen und nicht Vertrauen. Petrus macht in dieser Geschichte zunächst die Erfahrung: Es funktioniert. Ist ja toll, er läuft auf dem Wasser. Aber sobald ihm bewusst wird, wie ihm der Wind um die Ohren pfeift, beginnt er zu sinken. Das ist doch merkwürdig. Jetzt ist Petrus auf Jesu Aufforderung hin losgelaufen und trotzdem klappt's nicht. Das erleben wir manchmal auch, oder? Willkommen in der Realität. Wie oft sehen die Umstände, die Wellen so haushoch aus, dass wir darin versinken könnten? War es nicht doch verrückt, loszulaufen? Ich kann gut verstehen, warum der Petrus hier nass wird. Seine Perspektive hat sich geändert. Mutig ist er losgelaufen, und Mut heißt übrigens nicht, keine Angst zu haben, sondern Angst zu haben und etwas trotzdem zu tun. Die Wellen sind die ganze Zeit da. Die Situation hat sich überhaupt nicht verändert. Aber Petrus' Perspektive. Welchen Gedanken und Gefühlen gebe ich Raum? Meditiere ich die Umstände, sage ich mir selber immer wieder, wie schwierig doch alles ist. Darin kann man versinken, wie in so einem Strudel. Traue ich Jesus oder gebe ich der Angst nach? Petrus merkt, er hat sich überschätzt. Vielleicht war das doch eine Nummer zu groß, die Wellen schlagen doch zu hoch. Und was macht er? Er schreit um Hilfe. Er bittet Jesus, ihn zu retten. Er wendet sich Jesus wieder zu, und damit macht er das einzig Richtige. Was machen wir in solchen Situationen, in denen wir abzusaufen drohen? Wie reagieren wir in schwierigen Situationen? Heißt es dann, Gott hat mich verlassen? Reagieren wir mit Rückzug? Wenn Gott das zulässt, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben? Oder denken wir, okay, Augen zu und durch, ich schaffe das schon alleine. Siehst du, Jesus, wäre ich doch besser gar nicht erst losgelaufen. Ich habe dir ja gleich gesagt, ich kann das nicht. Petrus bittet um Hilfe. Das ist auch ein Eingeständnis. Ich packe das nicht alleine. Ich komme an meine Grenze. Ich bin hier nicht der Held. Es kostet was, um Hilfe zu bitten. Jesus streckt seine Hand aus und rettet Petrus. Hast du kein Vertrauen? Fragt er ihn wörtlich übersetzt. Es ist eine Frage des Vertrauens. Wäre es besser gewesen, im Boot zu bleiben? Ich glaube nicht. Petrus hätte entscheidende Erfahrungen verpasst. Er hat ja erlebt, ja, es geht. Im Hinsehen auf Jesus. Und selbst wenn ich scheitere, Jesus fängt mich auf. Bei uns ist es manchmal so, dass wir uns die Situationen gar nicht aussuchen können. Es ist vielleicht gar nicht die Frage, ob wir über den Bootsrand klettern. Manchmal kriegen wir vielleicht auch einen Schubs. Und dann ist es gut, wenn wir in guten Zeiten eingeübt haben, Jesus zu vertrauen, wenn wir in guten Zeiten auch das Scheitern eingeübt haben, und erkannt haben, gemerkt haben, erlebt haben, Jesus fängt uns auf. In der Geschichte darf Petrus jetzt ein zweites Mal übers Wasser laufen, gemeinsam mit Jesus an seiner Hand, und das Wasser trägt. Jesus nachfolgen, weil du es sagst. Das hat Petrus erlebt mit Höhen und Tiefen. Und ich finde, wir tun Petrus manchmal Unrecht, wenn wir sagen, ach ja, der wieder, dieser impulsive Draufgänger, der es immer versucht, sich hervorzutun und dann doch immer wieder im letzten Moment auf die Nase fällt. Wie gut, dass es diese Petrus-Geschichten gibt. Er hat von ganzem Herzen Jesus geliebt. Er wollte ihm von ganzem Herzen nachfolgen und er erlebt im menschlichen Scheitern die Güte Gottes, das Aufgefangenwerden und die Beauftragung durch Jesus. Wie tröstlich und ermutigend. Nun steigt Jesus in das Boot ein, aber die Situation ist eine völlig andere. Jetzt ist er der Chef im Boot. Und die Jünger erkennen ihn als Gottes Sohn und der Sturm legt sich. Ich komme zum Schluss. Ich möchte euch zwei Fragen mitgeben in eine kurze Zeit der Stille. Das eine, Jesus lädt ein zum Vertrauen. Wo ruft Jesus dich? Wo sagt Jesus zu dir, komm? Und die zweite Frage, Jesus streckt dir die Hand hin. Wo bist du vielleicht gerade am Absaufen? Wo ist es Zeit, dich Jesus zuzuwenden und um Hilfe zu bitten? Wir haben eine kurze Zeit der Stille, in der ihr diese Fragen nachklingen lassen könnt. Und nach der Stille singen wir miteinander ein Lied, das die Predigt noch einmal aufgreift. Amen.